Jetzt läuft's.
Sieht bei mir auch.
Dein Dialekt hört man auch so raus.
Wir machen das heute komplett auf Sächsisch.
Oh nee.
Doch, mach mal. Weil einfach Bibsch, wir aus dem Osten, wir können auch was.
No.
Mehr als nur ne. Wir haben auch Kultur.
In Dresden haben wir sogar ein neues Wahrzeichen. Mit der neuen, mit der
was habt ihr in Dresden für Wahrzeichen?
Na, die kaputte Carola-Brücke.
Achso, ich dachte irgendeine Iljuschin, die ihr wohl hingestellt habt.
Nee, in Leipzig steht die Iljuschin. Aber da war mal ein Café drin, aber der hat einen Fehler gemacht.
Was?
Das Ding ist geschlossen, leider.
Warum?
Weiß ich nicht, ist zu, leider.
Okay.
Da konnte man auf der Tragfläche sitzen, Kaffee trinken, das fand ich geil.
Kaffee Iljuschin hieß das wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich, irgendwie.
So. Wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht.
Ja, hier bei Meisterwarnung.
Die Cockpit-Chroniken. Das müssen wir ändern, unseren Titel. Finde ich viel besser.
Ja.
Aus Meisterwarnung Cockpit-Chroniken, Meisterwarnung die Cockpit-Chroniken. Wir müssen ja heutzutage.
Warum? Weil es besser spricht. Gell?
Weil alles doch heutzutage auf Social Media immer in Superlativen sein muss.
Ach, geil.
Die Wahrheit hinter dem Absturz.
Hm.
Ich sag nur, was stand letztens in der größten.
Wegen Dativ, oder?
Hinter dessen Absturz. Dem. Gott, zum Glück fliegen wir nur und du schneidest Ton. Was stand letztens in der größten deutschen Boulevardzeitung? Kapitän des Air India-Absturzes übergab kurz vor dem Absturz die Kontrolle des Flugzeugs an den Co-Piloten.
Hm.
Sie haben die Verantwortung. Ich stand so drin, Sie haben die Verantwortung. Ey, der hat einfach nur fucking you have control gesagt.
Na klar. Naja, aber das, ich meine, das vielleicht war das der Fehler. Ne?
Ja, you have control.
Heute, ne? Ich sag schon wieder so viel Am, die wollte ich mir eigentlich abgewöhnen.
Das kann ChatGPT jetzt auch, die Ams, wenn du mit dem Voice-Chat mit ihm redest.
Na gut,
ihr.
Dann ist das ja vielleicht jetzt en vogue, wie man auch sagt.
Oha, jetzt hast du dich aber hier, kannst nicht mal richtig Deutsch und fängst jetzt hier schon mit Französisch an.
Das ja, und heute soll es ja, haben wir uns so überlegt gerade, also nicht etwa, dass wir jetzt eine Stunde zusammengesessen haben und überlegt haben, was von den vielen Themen, die wir haben, welches wir auswählen, sondern wir haben uns auch ein paar schöne neue Themen überlegt übrigens, wie die nächsten Male, also es hört noch nicht auf. Und heute soll es darum gehen, um das Briefing, bevor es überhaupt losgeht mit dem Flug.
Also du meinst quasi das Briefing jetzt mit der Kabinenbesatzung über den Flugtag oder mit dem oder der Kollegin, die neben mir sitzt?
Mit dem Kollegin, die neben dir sitzen. Darum soll es gehen heute. Und aber eigentlich gar nicht direkt darum, sondern eigentlich das, was unausgesprochen bleibt. Also die Dinge, die man nicht sagt.
Da fällt mir jetzt ein, willst du jetzt, also es ist ja so, die Luftfahrt ist ja höchst standardisiert.
Ja.
Und manchmal ein bisschen zu sehr. Wir hatten in den letzten Podcast-Folgen, wenn ihr die noch nicht gehört habt, drückt auf den Abo-Knopf, über zu Children of Magenta gesprochen.
Mhm.
Und das ist ein Trend in der Branche, die Standardisierung. Es muss ja, jeder Incident, jedes Ereignis muss ja immer eine Konsequenz haben. Ne?
Ja.
Egal was passiert, es muss eine Konsequenz geben. Eine direkte für die Frontline-Operator, wir als Piloten, wenn wir einen Fehler machen, in Remedial-Line-Check, in Remedial-Sim-Training, es muss eine Konsequenz geben. Für den Operator selbst, wenn festgestellt wird, dass zum Beispiel, was weiß ich, mit Anti-Skid-In-Op gelandet wird und dann du einen Tire-Burst hast, dann wird halt geschaut, war das Training adäquat, war da irgendwo ein Fehler, dann gibt's für den Operator die Maßgabe, da natürlich vielleicht nochmal nachzubessern, das Pilotentraining zu verbessern und es wird alles standardisiert.
Ja.
Und wenn einer einen Fehler macht, ein so ein Ding, ist natürlich immer das Anti-Collision-Light, ne? Wir machen häufig Single-Engine-Taxi-In, jetzt hat man es mal vergessen, weil irgendwie Ablenkung da war, man denkt Triebwerk 2 ist aus, man schaltet Triebwerk 1 aus, macht dann das Anti-Collision-Light aus und irgendwie merkt man, Mensch, irgendwie ist noch ganz schön laut, läuft die EBU noch? Ja, die EBU läuft auch noch, aber auch das große Ding, was Vortrieb erzeugt rechts, ne? Da gab es in der Industrie viele, viele, viele Fehler, die genau auf das zurückzuführen waren. Und da gibt's halt jetzt neue Procedures bei vielen Airlines, dass man wirklich beide konfirmen müssen, dass die N2 runtergeht und below 20% ist oder was auch immer, bevor man das Anti-Collision-Light beispielsweise ausmacht. Ne? Das heißt, alles hat immer eine Konsequenz.
Mhm.
Das nimmt aber auch, und ich glaube, man darf keinen Zusammenschnitt unserer Podcast-Folgen machen, wo ich mal den Begriff Airmanship immer sage, das nimmt bei vielen Sachen, viele Procedures sind super, super gut, ja. Aber bei vielen Sachen wird die Airmanship aus dem Cockpit genommen.
Mhm.
Und wir sagen dazu so Monkey Business, ne? Knöpfchen drücken und einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Und jetzt sind wir bei den Briefings, da wolltest du ja eigentlich hinaus.
Genau.
Wir machen ein Abflugbriefing, reden über eine SID, wir reden über Taxi, wir reden über Gefahren, die an dem Tag wirklich präsent sind, sei es VfR-Traffic, sei es Vögel, sei es auch mal die Sonne, wenn wir auf einer östlich ausgerichteten Bahn im Morgengrauen starten. Über sowas wird immer gesprochen. Und man denkt dann, jetzt bin ich ja safe, ich habe ja über alles gesprochen, was passieren kann.
Mhm.
Wenn aber dann die Erfahrung fehlt oder keine Resilienz da ist in Situationen, die nicht durch eine Briefing oder Checkliste bedacht werden konnten und dann doch was passiert, was machst du dann?
Ich würde mal anfangen mit dem, also wie lange dauert so ein Briefing, bevor ihr die Triebwerke anlasst quasi, also das wo ihr über RTO, Take-Off, weiß nicht, irgendwelche Decisions, den ganzen Kram redet. Da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie so einen festgelegten Zeitpunkt, wo man da, wenn man reingekommen ist, das Ding halb angemacht hat, Strom drauf, dann da mal drüber redet, oder?
Ja und nein. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass ein Briefing bei uns, wenn ich es jetzt komplett mache und tanken abgeschlossen ist, ich kann es also von vorne bis hinten durchziehen mit Performance-Besprechung, dauert 8 Minuten.
Mhm.
Länger nicht.
Ja.
Dann habe ich das Wichtigste besprochen. Dann habe ich die Route nochmal besprochen. Dann habe ich die Engine-Out-Sit besprochen. Habe ich das Taxi-Routing, die SID besprochen, die Gefahren, was ich eben gerade gesagt habe. Und die Performance und vielleicht noch so ein paar spezielle Sachen an dem Flughafen. Habe ich jetzt eventuell einen Runway-Change, dann kann ich schon mal die zweite Engine-Out-Sit prüfen, durchgehen oder was auch immer. Ne? Und dann kommen natürlich noch spezielle Sachen dazu, die das Ganze dann noch länger machen, wenn ich beispielsweise ein Pack-In-Op habe und Single-Pack-Operation habe oder APU-In-Op habe und ein Triebwerk on-Stand starten muss.
Ja.
Da ist eine ganz große Gefahr. Das kommt darauf an, ob Airbus, Boeing oder welche Airline, welches Triebwerk man dann zuerst am Stand startet. Ne? Triebwerk 1 oder 2. Bei uns ist es Triebwerk 1, wird am Stand zuerst gestartet, wenn wir keine APU haben. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man aus Versehen, aus Macht der Gewohnheit, Triebwerk 2 zuerst startet. Was natürlich blöd ist, weil da stehen die Leute und da ist der Aircard angeschlossen.
Ja.
Ne? So Sachen beispielsweise.
Mhm.
Und aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, man spricht, wenn man nur die Standardsachen bespricht, und da widerspreche ich mir jetzt fast selbst, weil nichts ist ja immer Standard an so einem Flugtag, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, etwa 8 Minuten.
Ja, 8 Minuten. Und wer macht das Briefing? Also Pilot Flying, Pilot Monitoring? Ist das irgendwie auch festgelegt, wer das dann eigentlich macht? Als Hauptinitiator oder wie man das sagt?
Das macht man, im Großen und Ganzen macht der Pilot Flying.
Und auch wenn der erst 20 Stunden hat, hat er das quasi mit Intro, der weiß genau, worüber er reden muss.
Ja, er weiß genau, worüber er reden muss. Natürlich würde ich mich freuen, wenn der Pilot Flying, wenn er neu ist, eher anfängt mit dem Briefing. Und ich versuche dann auch, die Leute nicht zu unterbrechen und ergänze dann noch Sachen dann danach, wo ich sage, ja, das ist jetzt vielleicht hier noch ein bisschen speziell. Und das ist auch wichtig, die Leute ausreden zu lassen, dass sie ihr Mental Picture, was sie in dem Moment haben, natürlich auch gedanklich zu Wort bringen können. Und wenn da noch Ergänzungen sind, dann ist das besser immer, wenn man das dann hinten dran macht, weil sonst so der Flow ein bisschen unterbrochen ist.
Und warum ich frage, ist eigentlich deshalb, weil es gibt ja bestimmt Dinge, also es geht ja relativ schnell, in 8 Minuten da alles zu besprechen, finde ich für meine Flugsimulator-Erfahrung. Das ist wenig Zeit. Und gibt es da was, was vielleicht der andere nur abhakt und gar nicht richtig verstanden hat in dem Moment, weil er denkt, ach, das ergibt sich schon oder es passiert ja eh nichts oder was auch immer?
Das wäre, wenn wir auch wieder das Thema CRM anreißen, das würde fast in Richtung Complacency gehen. Also, dass man da eher nachlässig wird. Und das ist eine große Gefahr natürlich, dass wenn man eine gewisse Erfahrung mitbringt, dass man sich sagt, naja, so ein Triebwerksausfall, wie wahrscheinlich ist denn das, mein Gott? Und das ist eine riesen Gefahr, dass man sagt, Standard Threats, Standard Briefing, Standard Gefahren, komm, mach mal los, ne? Und genau dann passiert was. Und das ist, und dafür werden wir ja so gut bezahlt, das eben nicht zu tun. Wenn jetzt allerdings, ich würde da noch was ergänzen, wir an einem Flughafen stehen, wo ich schon 400 Mal war, und wir machen ein SID-Briefing und das fällt jetzt vielleicht mal nicht ganz so ausführlich aus, weil ich schaue dann, okay, nehmen wir mal Palma, das ist die Meros 5 Bravo oder was auch immer es da ist, Departure. Die Chart ist vom Juni letzten Jahres und ich war aber in der Zwischenzeit schon 40 Mal dort, kann ich das vielleicht mit ein bisschen Erfahrung etwas abkürzen
ja.
Und muss da jetzt nicht das so prüfen, wie als würde ich jetzt vielleicht in Kathmandu irgendwo um vier Berge rumzirkeln, wo ich große Performance-Probleme habe. Mhm. Da kann man natürlich schon Unterscheidungen treffen. Aber wichtig ist, dass man dann halt sagt, ja, wo ist denn dann die Gefahr? Ja, bin ich vielleicht super müde? Ne, ist das hier vielleicht wichtiger, als jetzt zu sagen, hey, wir briefen jetzt die gesamte SID nochmal ab und sagen, du, pass mal auf, ich bin ein bisschen müde, ich fliege noch mit, aber mach du doch jetzt mal lieber Pilot Flying, eigentlich wollte ich zurückfliegen, Funken und sowas, das kriege ich hin. Ne? Und dann muss man sagen, na, ist das überhaupt okay? Ne, ist das vielleicht jetzt schon too much? Man muss sagen, okay, nee, wir sind fatigued, wir steigen hier aus und eine neue Crew holen.
Ja.
Ne? Also es ist eigentlich nie ein Standardtag.
Und wegen der Steigleistung, ne, also Engine Outsit, briefst du aber immer so... Oder wird immer so gebrieft, dass man wirklich nochmal alle Kurse gleich mit dem Kopf hat und dass man dann nicht überlastet ist,
Ja.
wenn denn was passiert?
Viele machen sich bei einer Engine Outsit, also was ist überhaupt eine Engine Outsit? Eine Engine Outsit gibt es eigentlich zwei Typen. Eine in Anführungsstrichen Standard-Engine-Outsit, was weiß ich, 25 Meilen geradeaus, 3000 Fuß über Grund und ins Holding rein. Und es gibt Special-Engine-Outsits, die Terrain beim Triebwerksausfall mit in Betracht ziehen. Beispielsweise nehmen wir mal eine Neapel, du startest, du hast einen Engine-Failure, deine Single-Engine-Steigleistung reicht nicht mehr aus für die Terrain-Clearance, Obstacle-Clearance und deswegen hast du vielleicht in Salzburg auch, hast du dann vielleicht eine Special-Engine-Outsit, in Salzburg ist es sehr komplex, wo du dann auch mit einem bestimmten Bank-Angle, bei einer bestimmten Höhe über Grund, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, in einer bestimmten Richtung, bis zu einem bestimmten Radial und einem NDB fliegen musst. Ne? Hm. Und jetzt musst du natürlich sagen, ja, wenn du das jetzt hast, es kann dir trotzdem ja niemand garantieren, dass deine Bildschirme blank wären und du einfach vor schwarzem Bildschirm sitzt, aus irgendeinem Grund. Und dann musst du natürlich schon irgendwie wissen, in welche Richtung du fliegst. Bist du jetzt VMC, ist es okay. Ne? Ich meine, dem Cumulus Granitus da auszuweichen, ist vielleicht einfacher, als wenn du jetzt da in Salzburg ein IMC startest. Mhm. Da hast du auch kein EGWS vielleicht mehr, wenn dir alles ausfällt. Ne? Vielleicht hast du wirklich nur noch die Triebwerke und Standby-Instrument. Deswegen ist schon wichtig, das zu memorizen und nicht zu rushen, die Procedure. Mhm.
Und wo kriegst du diese Special Engine Outsits her? Die stehen dann irgendwo mit in deinem...
Performance Tool. Genau, die stehen da mit drin, die sind company approved.
Also du kannst sie im FMC nicht auswählen. Also ich habe letztens gehört, es gibt wohl bei manchen so eine Variante, wo du es dann da mit auswählen kannst, aber scheinbar hat die gar keiner.
Ja, das gibt's auch, gäbe es bei uns auch. Die Frage ist halt nur, wie viel Sinn macht das, ohne die zu wissen? Hm. Und ist es nicht besser, die memorized zu haben, was denn, wenn du keinen FMC mehr hast, ne? Wenn du dann nur die Engine Outsit da drin
das
hast.
Das war die Idee, ja.
Das ist genau das Problem. Also ich würde, auch wenn ich es da drin hätte, die dennoch lieber im Kopf haben.
Hm. Da habe ich gleich die nächste Frage. Was passiert eigentlich direkt nach einem Engine Failure? Das Triebwerk geht aus.
Nicht unbedingt.
Was ist ein Engine Failure?
Das ist ja genau das. Wir trainieren im Sim in Engine Failure wir nennen das V1-Cut. In Anführungsstrichen, für uns in Theorie den schlimmstmöglichsten Moment bei der Entscheidungsgeschwindigkeit V1, wo du also den Start fortführen musst.
Ja.
Das ist aber nicht das Schlimmste, was passieren kann. Was? Also, es gibt ja, wie kann ein Triebwerk ausfallen?
Es kann von der Leistung langsam runtergehen. Oder
das wäre ein Engine Failure, richtig?
Oder es hat einen Vogelschlag, läuft, also rumpelt und wackelt. Also
dann kann ganz viel passieren. Da kann es noch, dann ist es ein Engine Limit Surge or Stall, richtig? Ja. Mhm. Da liefert es aber noch Leistung.
Aber ist die Frage, wie lange, oder?
Richtig, aber es liefert Leistung. Und wenn ich in Salzburg bin, dann nehme ich lieber ein Triebwerk, was noch irgendwas liefert, als es abzuschalten.
Ah, okay. Ja. Ne? Und Kompressor-Stall?
Ja, ein Kompressor-Stall wäre ein Engine Limit Surge or Stall, wie wir es gerade gesagt haben, zum Beispiel durch Vogelschlag.
Ach, das ist dasselbe dann.
Das ist dasselbe, genau. Oder aber es kann ein Severe Damage sein, dann hast du ein unheimliches Yaw-Moment, je nachdem mit wie viel Triebwerksleistung du startest. Und deswegen ist das auch, weißt du, man hört ja immer in Social Media alles Mögliche. Warum machen die denn Reduced Takeoff? Warum gaukeln die denn den Triebwerk vor? Mhm. Es ist wärmer als sonst noch was. Ja, das ist nicht einfach nur, um Sprit zu sparen und die Triebwerke zu schonen. Das hat auch was mit der V1 MCG, der Minimum Control Speed Ground, zu tun. Natürlich, wenn ich mit voller Lotte die Triebwerke belaste und eins ausfällt, muss ich ja viel schneller sein, um dass das Ruder Effektivität hat, um das ausgleichen zu können. Das heißt, meine V1 MCG am Boden ist viel höher mit höherer Triebwerksleistung. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel im Winter bin, wo ich nur 30 Meter Bahn geclearet habe, das heißt, ich habe eine Narrow Runway Operation und dann ist die vielleicht noch irgendwie wet oder noch schlimmer, ist es besser, mit weniger Triebwerksleistung zu starten und die komplette Bahn zu nutzen, als die Triebwerke mit voller Leistung, ja. Da sind viele Faktoren. Man hört ja auch immer ganz oft, warum starten die denn mit 5 Knoten Tailwind oder mit 10 Knoten Tailwind? Ja, vielleicht, weil ich da übers Meer fliege und nicht zu dem Gebirge hinten raus, was eine größere Gefahr ist, ne?
Ja. Und was, also, sag mal, du startest, ne? Und kurz nach wie wann passiert was mit dem Triebwerk? Da überlegst du dir wahrscheinlich nicht, was jetzt mit dem Triebwerk ist, sondern du hast ja bestimmt festgelegte Memory-Items, die du jetzt sofort abrufen kannst, oder?
Sowohl als auch. Beides ist gerade richtig, was du gesagt hast. Es kommt auf den Fehler drauf an.
Ah.
Wir starten, wir spielen das jetzt durch. Mhm. V1, jetzt tut's ein Rums.
Ja.
Fire-Warnung geht an. Jetzt, ich fliege gerade, dann sagt der Pilot Monitoring Engine Fire. Ich sag, checkt, der cancelt die Warnung, dass das mal wieder Ruhe im Cockpit ist.
Mhm.
Jetzt machen wir gar nichts.
Und dann fliegst du erstmal geradeaus weiter. Damit ist quasi die Engine Outsit aktiv.
Wir fliegen die Engine Outsit lang. Standard, müssen wir jetzt nicht unbedingt abfliegen, das ist eine Recommendation. Aber wenn es eine Special Engine Outsit gibt, sollten wir die natürlich abfliegen.
Ja.
Das ist Priorität. Aber jetzt passiert ganz viel gleichzeitig. Nehmen wir an, wir haben eine Special Engine Outsit, weil wir in Salzburg gestartet sind. Jetzt kommt der erste Turn in Salzburg, ich weiß es nicht genau, müsste ich jetzt nachschauen, ich bin jetzt mal bei 600 Fuß. Aber wir müssen ja versuchen, erstmal zu fliegen, egal was passiert, auch wenn das Triebwerk brennt.
Ja.
Erstmal muss der Flieger geflogen werden.
Logisch.
Das heißt, als erstes mit positiver Steigrate wird das Fahrwerk eingefahren. Das hilft natürlich auch schon mal ein bisschen bei der Obstacle Clearance. Bei 400 Fuß sagen wir, beispielsweise, jetzt müssen wir erstmal irgendwo lang fliegen. Sagen wir jetzt Heading Select,
ja.
Dann fliegen wir ein Heading nach und folgen schon mal der Engine Outsit. Wenn das jetzt nach links weggeht, drehen wir das schon nach links weg und sagen State Malfunction. Und dann sagt der Pilot Monitoring in dem Fall Engine Fire. Wenn den Engine Fire an ist, ist die Diagnose an der Stelle erstmal beendet.
Ja.
Dann sagen wir direkt, wenn das rote Ding leuchtet, Memory Items, Engine Fire, Severe Damage or Separation. Und dann machen wir die Memory Items und dann ist die Engine nach den Memory Items. Das dauert etwa vielleicht 10 Sekunden, länger nicht, ist die Engine secure.
Ja.
Und dann passiert erstmal gar nichts. Das ist jetzt der Fall für ein Severe Damage, für einen gravierenden Triebwerksausfall.
Also quasi machst du das, wenn die N1 auf 0 ist. Also wenn
Nein.
sich.
Nee. Du machst das bei 400 Fuß über Grund, diese Memory Items.
Ah, okay.
Achso, du meinst, wann du erkennst, dass es ein Engine Severe Damage
ja,
ist?
Ja, genau, das meine ich.
Da gibt es viele verschiedene Kriterien und das ist abhängig vom Flieger und auch in der 737 musst du da aufpassen, weil, jetzt wird es aber wieder technisch, weil die 737 Max beispielsweise die N1 und, also wenn die N2 kann auch auf 0 gehen, weil da hinten noch die ganzen Aggregate mit dranhängen und die so viel Leistung ziehen, die Hydraulikpumpen im Speziell, die elektrischen, dass die N2 auch auf 0 gehen kann. Früher hat man gesagt, N1 oder N2 ist auf 0, dann ist es immer in Severe Damage. Kannst du bei der Max nicht mehr sagen. Ne, musst du schon genau diagnostizieren. Nicht, dass du ein Triebwerk, was vielleicht nur ein Engine Failure hatte, du da
ja.
zwangsabschaltest oder beziehungsweise nicht mehr nutzen kannst. Ne?
Ja, weil da wollte ich so ein bisschen hin, weil natürlich, also du hast ja damit zwar gerechnet, aber das knallt irgendwas oder es ist laut plötzlich und es klingelt. Das macht ja auch psychisch was mit dir. Also du bist ja dann schon vom Adrenalin-Level ein Stückchen höher eingestellt.
Das bist du, aber jetzt kommt genau das und das ist ja was, jetzt bin ich 8 Jahre in dem Job, das trainieren wir 2-mal im Jahr im Sim. Und das sind die Sachen, wenn sie eintreten, da würdest du wahrscheinlich denken, ach, bin ich jetzt gerade im Sim.
Ah, okay.
Weil du das schon so oft gemacht hast, dass da gar keine Fragen dastehen. Und das sind die Fälle, die werden aber in real nicht eintreten. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema, was wir in den Briefings haben und in Sim-Checks haben, was in der Realität passiert, ist dann was anderes.
Ja.
Ja. Wir haben auch, ist nicht vorgegeben, Engine Limit, Search or Stall. Beispielsweise wird in den Sim-Checks meistens nicht abgeprüft, weil eigentlich nur Engine Failure oder Severe Damage von der EASA oder auch von der FAA vorgeschrieben wird. Weißt du, wenn du aber Engine Limit, Search or Stall hast, dann hast du ganz andere Memory-Items.
Ja.
Da machst du nicht das, verglichen mit dem Severe Damage, machst du nicht das Triebwerk aus und securest das, sondern Limit, Search or Stall, machst du die Autothrottle aus, reduzierst die Leistung so weit, bis es in Limits ist und wenn es dann nicht in Limits ist, dann gehst du in die Engine Severe Damage Checklist. Jetzt würde ich aber sagen, wenn ich jetzt in Salzburg bin und ich habe dann Engine Limit, Search or Stall und ich weiß, dass es gerade kritisch mit dem Terrain ist, dann lasse ich das Triebwerk da hinten da rumwackeln noch ein paar Sekunden. Ne?
Ja.
Natürlich kann ich sagen, Autothrottle off, reduce thrust, ne? Aber wenn Terrain Clearance ein Issue ist, dann bin ich froh, wenn ich irgendwie Triebwerksleistung noch habe. Das war ja auch bei der Hudson-Geschichte mit dem Sully ein Riesending bei der Investigation, wo sie gesagt haben, naja, das eine Triebwerk war noch sub-idle, das hat noch Schub geliefert. Ne?
Ja.
Laut diesen Arcast-Daten, da habe ich direkt wieder die Filmszene hier im
ja gut, im aber Blick. In dem Moment, ich meine, wenn du sagst, dauert irgendwie 10 Sekunden, bis man diese Entscheidung endgültig getroffen hat, was man dann mit dem Triebwerk macht, ich stelle mir das schon sehr aufregend vor. Also auch wenn du sagst, gut, das hast du im Sim ein paar Mal schon geübt, alle halben Jahre, aber die Chance, da halt irgendwie einen Fehler zu machen, ist halt trotzdem da, ne?
Genau, und das weiß natürlich auch der Operator, das weiß auch jede Luftfahrtbehörde und deswegen wird das so oft in den Sims trainiert, dass du alles in den Sims zu 100% machst und dann wird in echt, sind es vielleicht 95%, aber das ist dann nicht kritisch. Da fehlt halt vielleicht eine kleine Sache oder du machst 5 Sekunden zu spät, passiert auch nichts. Mhm.
Und gibt's da in den Sim-Sessions so bestimmte Missverständnisse oder Fehler, die öfter auftauchen, also wo man halt dran arbeiten muss als Pilot denn?
Es gibt bei jeder Airline, bei diesen Recurrency-Trainings, sogenannte Common Weak Areas. Sachen, die viele Crews häufig falsch machen. Mhm. Und tatsächlich sind bei uns, bei diesen schwerwiegenden Sachen, jetzt was sowas wie ein Engine Severe Damage ist, ist es, wenn dann mit der Max gekommen, dass in Engine Fehler falsch diagnostiziert wurde,
ja.
Eben genau wegen dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber die Memory Items, also wenn du die nicht kannst für alles, dann bist du da an der falschen Stelle.
Also da gibt es quasi keinen Kritikpunkt normalerweise, oder beziehungsweise müsstest du dann eh nochmal machen, den Check wahrscheinlich, wenn überhaupt.
Das müsstest du nochmal wiederholen, aber wenn du ein Engine Severe Damage nach bei einem V1-Cut nicht hinbekommst, also boah, das ist schon, schon ein harter Tobak. Das ist ja aber nicht genau das, was wir eigentlich besprechen wollen.
Nee, ich will ja immer ein bisschen, genau, wir wollen ja noch ein bisschen woanders hin. Ich habe aber hier 1000 Fragen mir aufgeschrieben, die ich alle spannend finde. Eine noch, hätte ich gerne noch, warum haben Jets eigentlich keine Blue Line Speeds, so wie so zwei Mods, Turboprops? Die haben alle diese Blue Line, ne?
Ja, das stimmt. Ist eigentlich eine geile Frage. Und ist eigentlich einfach beantwortet. Und zwar liegen bei Jets die Triebwerke schön brav an der Leistungsachse in Flugrichtung. Bei Propellertriebwerken zieht sich halt direkt über den Acker mit einem Triebwerksausfall, weil du die Motoren relativ weit außen hängen hast und einfach viel mehr asymmetrischen Schub hast.
Okay.
Und da brauchst du eine Blue Line Speed. Sonst hast du ein bisschen Seitenruder-Yoga am Start. Beim Jet hast du eine V2, Engine Outset, Green Dot Speed beim Airbus, heißt es glaube ich, ne, und keinen bunten Strich auf dem Tacho. Also man könnte sagen, ein bisschen weniger Farbe und mehr Performance-Berechnung. Und das ist der Unterschied.
Krass, das wusste ich nicht. Das hat mich schon immer mal interessiert, warum das so ist. Also du hast ja sowieso wenig bunte Striche.
Das hast du halt beim Jet halt nicht mehr, ne, diese fixen Werte, sondern da hast du ja die komplette Performance-Berechnung mit allen V-Speeds, die dir dann die Gradienten vorgeben. Und du hast ja bei einem Jet eh einen segmentierten Climb, ne? Also du hast ja eh,
ja.
Also die Climb-Segmente und die hast du natürlich auch bei Single Engine.
Okay. Was auch zu dem unausgesprochenen Cockpit-Briefings passt vielleicht. Und zwar würde ich gerne mit dir über einen Non-Standard-Go-Around reden.
Das ist ein richtig geiles Thema. Fragst du mich das jetzt, weil ich mich da schon so oft beschwert habe, weil das auch wieder so standardisiert ist?
Naja, klar. Ich kenne die doch.
Wir haben ja tatsächlich, jede Airline hat so ein Standard-Go-Around-Briefing. Wir haben gestern mit einem Kollegen über die Dash geredet und da war es, glaube ich, Go-Around Flaps 10, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm.
Immer eine zurück, eins zurück war es.
Aber auf jeden Fall, so habe ich es jetzt im Kopf gehabt und halt immer gleich Heading Select, Alt Cell. Und Non-Standard-Go-Arounds sind aber eigentlich der Regelfall.
Was ist ein Non-Standard-Go-Around eigentlich?
Ein Non-Standard-Go-Around ist ein Go-Around aus einer Nicht-Standard-Konfiguration. Ja, ich erläutere das. Normalerweise geht man immer davon aus, okay, du hast einen Go-Around, wir sagen jetzt mal bei einer Höhe, wo du voll konfiguriert bist, also mit Gear Down bei der 737, sag ich mal Flaps 30, Flaps 40. Und dann sagst du Go-Around, Flaps 15, Set Go-Around, Thrust, Gear Up, Positive Rate, was auch immer, 400 Fuß, Heading Select, LNAV, was auch immer, ne, Standard.
Ja.
Aber wann hast du das denn mal so? Wann hast du denn mal so ein Go-Around? Ja, was zum Beispiel, ich weiß nicht genau, welcher Airport das jetzt ist, ich klicke es gerade nicht auf, muss ich jetzt mal überlegen. Du bist auf dem ILS, ne, 10 Meilen bei 3 Grad bist du immer bei 3000 Fuß über Grund.
Ja. Ne?
So, was denn, wenn jetzt aber die Missed Approach Altitude bei, ich bin jetzt mal 2000 Fuß ist und du drückst auf Toga.
Ach so, und willst gar nicht steigen.
Da drüber, über der Mr. Broach Altitude. Du willst eigentlich gar nicht steigen.
Ja, da wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, das hatte ich mal in Frankfurt den Fall. Da bin ich mit einem Kollegen geflogen, da hat der Tower Controller gesagt, ja, sorry, wird zu knapp mit der 747 vorne dran. Proceed Standard Mr. Broach. Ich wollte auf Toga drücken. Wir waren da, ich weiß nicht genau, was die Mr. Broach Altitude war. Ich glaube, es waren, ich müsste jetzt nachschauen. Und wollte auf Toga drücken. Ich sag, bist du verrückt? Und du kannst ja aber auch nicht in der Boeing einfach auf Altitude Hold drücken, weil du bist ja schon Glide Slope Capture.
Ja.
Und da kommt die Airmanship rein.
Und was machst du dann?
Ja, hast du verschiedene Möglichkeiten, ne? Ich habe gesagt, na, Recycle Flight Directors, wir dröhnen die Höhe ein, die wir brauchen, Level Change.
Ja.
Dann bist du aus der Approach Logic raus, ne? Und das ist eigentlich kein Go-Around, sondern das ist ein sogenannter Discontinued Approach.
Mhm. Aber wenn du nicht Toga drückst, blendet der dir ja auch nicht den Go-Around-Track ein, oder? Bei der Boeing.
Doch, der ist ja trotzdem aktiv. Der geht ja automatisch dann in den Modus.
Ach so, okay.
Ja. Also der Track, der ist ja trotzdem aktiv, ja. Aber selbst das würdest du doch auch manuell hinbekommen, den Track nachzufliegen, den Go-Around.
Das stimmt. Du bist
ja Heading Select. Das darf ja nicht die Maßgabe sein.
Nee.
Das ist doch viel besser, als Toga zu drücken. Und was passiert bei der Boeing, wenn du Toga drückst? Du steigst mit 1000 bis 2000 Fuß pro Minute weg. Und wenn du keine Mr. Broach Altitude gesetzt hast, dann bist du halt dann in einem Open Climb.
Ja, da hatte ich dich ja erst vor kurzem gefragt. Wenn du einmal drückst, steigst du mit 1000 bis 2000. Und wenn du zweimal drückst, dann gibst du Vollgas.
Hast du volle N1, ja.
Und dann geht's dann noch mehr ab, je nachdem, wie viele Leute drin sitzen.
Dann hast du Level Bust. Und dadurch, dass du ja aber, auch wenn du vorher in den Automatics warst, in dem Moment, wo du Toga drückst, gehst du ja in den Manual Go-Around, es sei denn, es ist ein Dual-Channel-Approach, also mit zwei Autopiloten. Und wenn du dann natürlich nach vorne drückst, dann hast du super schnell einen Flap-Load-Relief oder eine Overspeed für die Flaps.
Ja.
Also da drückst du nicht auf Toga. Ne?
Wer entscheidet so einen Go-Round wie jetzt den du beschrieben hast, wo du quasi sinken musst?
Nee, hat in dem Moment hat der Lotser halt gesagt, ne?
Ja.
Proceed Standard Mr. Broach, hat er gesagt. Und wenn wir, und das ist halt eben dieses Monkey-Business, was ich gesagt habe. Wenn man immer Standard Go-Around brieft, ja, in case of Go-On, Flaps 15, say Go-On, Trust. Wir sind aber bei Flaps 5. Wir haben 200 Knoten, reduzieren gerade die Speed, sind auf dem ILS. Und du drückst da Toga und gibst da 85% in 1. Aber dann finde ich, hast du nichts im Cockpit zu suchen irgendwie. Also wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, als FO ist das okay mit unerfahren, aber wenn du als Kapitän da jetzt nicht schaffst, kurz die Ruhe reinzubringen und zu sagen, pass auf, das ist jetzt ein Standard Mr. Broach, die 747 ist für uns, die Staffelung ist zu klein, oder lass es eine Runway-Inspection sein, weil ein Vogel auf der Bahn ist. Da kannst du doch auch sagen, wir warten noch mal eine Minute, bis wir unter der Go-Around-Altitude sind. Wäre ja auch eine Option. Da musst du ja nicht sofort draufdrücken.
Ja.
Ja. Und wenn du das dann nicht schaffst zu recovern, dann finde ich, da hilft doch der beste DLR-Test nichts.
Ja. Also irgendwann, wenn der Go-Around, dann, wenn du wahrscheinlich wieder ein bisschen Luft hast, redest du ja wahrscheinlich zu den Passagieren. Sagst denen irgendwie was.
Die Regel ist doch immer das gleiche. Aviate, Navigate, Communicate.
Genau.
Also erst fliege ich den Go-Around oder den Discontinued Approach. Dann navigiere ich. Dann schaue ich, wenn ich keinen LNAV-Track habe, dass ich wenigstens einen Heading Select abfliege oder vielleicht irgendwelche Radios getuned habe.
Ja.
Dann rede ich mit ATC. Dann mache ich meine After-Takeoff-Checklist. Und wenn das so ein Discontinued Approach ist, merken die Passagiere doch gar nicht, dass das ein Go-Around ist.
Nee, das merken die nicht. Nee, wo ich aber rauf hinaus wollte, also sag mal, es ist ein Go-Around in 20 Fuß. Drückst drauf.
Hätte ich auch schon.
Ich wusste es. Jetzt war der Trigger. Und dann sagst du ja wahrscheinlich was, schätze ich.
Mhm.
Und was sagst du denen nicht und was sagst du denen?
Ehrlichkeit ist immer das Beste.
Mhm.
Das habe ich auch schon gemerkt. Ich hatte mal Flieger mit 8 Stunden Verspätung übernommen. Die Passagiere waren, das hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen, die haben wir doch in Marrakech dann gesehen, die Passagiere. Du erinnerst dich?
Ja.
Und da habe ich halt gesagt, was Phase ist, und die waren zu 90% dann alle gut drauf. Und bei so einem Go-Round musst du halt natürlich auch viel über die Tonart kannst du machen.
Mhm.
Na, da rede ich nicht so schnell wie jetzt hier im Podcast. Ne? Da sage ich halt, ja, ihr habt ja gemerkt, wir mussten jetzt nochmal kurz durchstarten. Grund dafür war, dass wir auf der aktuellen Bahn hier in Thessaloniki gerade zu viel Rückenwind hatten.
Ja.
Und mit zu viel Rückenwind können wir nicht landen. Wir haben jetzt kurz eine Warteschleife gedreht. Wir ordnen uns jetzt ein auf die andere Bahn. In 10 Minuten seid ihr am Boden und in 2 Stunden seid ihr am Restaurant.
Mhm. Und gibt es Wörter, die du vermeidest da?
Absturztod.
Nee, ich weiß ja nicht.
Nein,
vielleicht gibt es ja auch so eine Vorschrift, dass man dann irgendwie Dinge nicht sagen soll.
Natürlich gibt's Recommendations, aber die Leute sind doch alle auch nicht blöd.
Mhm.
Und so ein Durchstarten ist ja jetzt
eigentlich was Gutes. Also, finde ich am Ende.
Wenn man als Passagier ein Durchstarten erlebt und vorher schon ein ungutes Gefühl hat, weißt du, Wenn es jetzt rumpelt wie Sau, bloß gut, dass die Piloten die richtige Entscheidung getroffen haben. Für mich als Passagier gibt es nichts Schlimmeres als einen rumpeligen Anflug bei Starkregen und eine sanfte Landung. Da würde ich denken, um Gottes Willen, sanfte Landung bei Starkregen. Hoffentlich kommen wir zum Stillstand. Drückt ihr auf Toga, dreht nochmal eine Runde, weiß ich, ey, die Kollegen vorne, die haben es drauf.
Dann habe ich noch ein Engine Severe Damage im Cruise mit sofortigem Druckverlust. Da gibt es doch bestimmt auch, wenn sowas passiert, auch kein.
Du redest von dem Southwest-Flug, wo eine Passagierin oder Cabin Crew, ich weiß nicht mehr, sogar rausgesaugt wurde.
Mhm.
Das ist ja passiert.
Ja, aber da gibt es ja keine Checkliste dafür. Das kannst du ja gar nicht vorbereiten, oder?
Also jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal drüber reden, was da überhaupt passiert und warum das überhaupt zusammen passiert.
Mhm.
Und warum das relevant ist. Also ich glaube, du willst darauf hinaus, dass beide Ereignisse ja Memory-Items haben. Das heißt,
ja.
Actions, die sofort gemacht werden müssen.
Und du hast aber plötzlich mehrere.
Genau. Da kannst du dich fragen, was wichtig ist. Es ist einfach beantwortet. Willst du überleben oder willst du das Triebwerk securen?
Triebwerk, oder?
Ja. Ja, damit hast du schon die Antwort, ne? Da musst du wirklich, und das ist ein ganz High-Stress-Szenario, du hast ja erstmal, dein Trommelfell wird wahrscheinlich geplatzt sein.
Mhm.
So, du hast Dampf in der Kabine, weil natürlich durch den Unterdruck, also durch die Feuchtigkeit natürlich, das kondensiert ja alles, also ist ja einfach, ist voller Nebel. Das heißt,
ja. Du
bist erstmal so, ich finde immer so blöd, dass ich immer so jetzt englische Begriffe einwerfe, aber ich weiß nicht, wie das sonst, du bist so visually impaired, ne? Du kannst halt schlecht sehen. Dein Trommelfell ist geplatzt wahrscheinlich, zumindest vielleicht auf einer Seite. Wenn du mit einer Erkältung geflogen bist, dann kann es sein, dass du vor Schmerzen direkt einen Knockout hast und bist allein im Cockpit. Und dann hast du diverse Warnsignale im Cockpit. Du hast einen Leistungsverlust. Du fliegst vielleicht auf dem Überoptimum Flight Level, vielleicht auf Maximum Flight Level. Hast in der Coffin Corner, also der Bereich vom Low Speed Margin von 1,3G bis zum Overspeed, hast du vielleicht 10 Knoten. Das Triebwerk explodiert. Du hörst nichts, du siehst nichts.
Ja.
Und du hast die Cabin Altitude Warnung. Das ist schon ein Szenario, da würde ich vielleicht zwei Schlüpfer mit dabei haben wollen.
Ja, aber du kannst ja auch nicht einfach drücken. Also, um runterzukommen.
Das ist es.
Wahrscheinlich.
Oha, das wäre das Schlimmste, was du machen kannst. Warum sollst du nicht einfach jetzt am Yoke drücken oder am Sidestick?
Naja, du bist ziemlich schnell. Und ich glaube, dass da noch mehr kaputt geht.
Könnte sein, strukturelle Integrität, ja.
Mhm.
Aber viel schlimmer noch. Der Autopilot ist ja noch drin. In dem Moment, wo du den disconnectest, nach runter drückst,
hast
du den Autopiloten aus. Du bist doch vielleicht 40.000 Fuß oder 41.000. Und du drückst nach runter. Autopilot aus und dann wirst du, haben wir schon mal über die Time of Useful Consciousness geredet?
Nee.
Weißt du, wie lange du bei 40.000 Fuß bei Bewusstsein bist?
Das kann nicht lange sein. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal 15 bis 20 Sekunden Maximum.
Normalerweise kannst du locker eine Minute die Luft anhalten, würde ich sagen. Jetzt so auf erdnormalen Niveau, ne? Es sei denn, du bist halt irgendwie, jetzt was weiß ich, Raucher, stark übergewichtig. Bei 40.000 Fuß, der Durchschnittsmensch, hält es 15 bis 20 Sekunden aus.
Ja.
Warum ist denn das so viel weniger?
Ja, du hast ja oben, ist die Luft dünner, hast weniger Sauerstoff.
Nee, du bist ja, nee.
Oder was?
Die Kabinenhöhe ist ja auf 7.000 Fuß erstmal. Das heißt, dein Sauerstoffsättigung ist ja trotzdem nahe 100%.
Ach so.
Aber, was passiert denn, schon mal was vom Venturi-Effekt gehört, was passiert denn, wenn du bei starkem Unterdruck in Glas Wasser aus dem Fenster hältst beim Autofahren die Hand irgendwas raushältst, was rausgesaugt werden kann. Das ist bei jedem Vergaser das gleiche
raus.
Prinzip.
Ja, ja.
Na, natürlich, was passiert denn mit dem Sauerstoff in der Lunge, wenn die Druckdifferenz zu groß ist? Na klar, den zieht's raus.
Ach so, den zieht's raus? Ach so. Ach krass, nee, das wusste ich nicht.
So, und wenn du jetzt den Autopilot disconnectest und nach runter drückst, dann hast du dir eigentlich dein eigenes Todesurteil gegeben.
Ja.
Egal was passiert, hinten fallen die Masken runter, ne?
Mhm.
Selbst wenn die Leute die nicht aufsetzen oder zuerst den Kindern geholfen haben und nicht sich selbst.
Ja.
Wenn wir in der Safety-Demo kommen.
Ja, ja. Oxygen is flowing. Fit your own
mask first before helping anyone else. Was passiert dann? Die werden ohnmächtig. Aber die sterben natürlich nicht sofort.
Ja.
Ne? Aber was passiert, wenn du im Cockpit ohnmächtig wirst und aber nicht dafür sorgst, dass du wieder mehr Luft bekommst? Dann ist komplett der Flieger und die Passagiere sind dem Untergang geweiht.
Mhm. Also was ich weiß, ist, dass du, wenn du Sauerstoffmangel hast, was du ja dann irgendwie über kurze Zeit hast, viel länger brauchst. Also du denkst, du setzt dir die Maske auf?
Normalerweise. Das wäre jetzt aber nicht bei einer Rapid Decompression der Fall.
Ach, okay.
Das ist sowas, wenn du jetzt auf Mount Everest steigst Und dann langsam merkst du, oh, jetzt wird die Luft aber dünn, ne?
Also wenn das langsam weggeht, dann, ach so, okay. Und dann brauchst du plötzlich 10 Minuten, denkst, du hast 30 Sekunden gebraucht. Da gab es mal so einen Test, den fand ich total krass.
Genau, in so einer Unterdruckkammer haben sie das mal gezeigt, ja. Nee, also was du machen solltest als erstes ist ja dein Überleben sichern.
Ja.
Also, du hast ja die Kopfhörer auf und da muss es, das ist das kommt in den Simulator alle 3 Jahre vor, oder mehr sogar, ich weiß es gar nicht, dass du setzt den Kopfhörer ab. So, ja, ich zeig dir, du siehst das ja, setz den Kopfhörer ab so, weil du musst ihn ja danach wieder aufsetzen, nimmst die Maske raus, setzt die auf, schnüffelst erstmal, ob du Luft bekommst, das ist das Wichtigste, setzt die Kopfhörer wieder auf, schaltest das Mikrofon aufs Maskenmikrofon, weil natürlich das Mikrofon, was du vorher vom Kopfhörer hast, funktioniert nicht mehr, schaltest wieder auf Intercom, eventuell, je nachdem, guckst, dass du atmen kannst und dass du mit dem Kollegen sprechen musst, also Überleben sichern, Crew-Kommunikation herstellen. Und dann hast du ja alle Zeit der Welt.
Ja.
So, jetzt in der Zwischenzeit, das dauert vielleicht 15 Sekunden mit Startle Factor, vielleicht 20, 25. Jetzt hast du erstmal überlebt. Aber jetzt ist natürlich die Geschwindigkeit schon runtergegangen. Und du bist vielleicht am Lower Amber Band, vielleicht kriegst du jetzt noch eine Airspeed-Low-Warnung. Also, jetzt musst du den Flieger retten. Das heißt, du bläst den Autopiloten drin, hoffst, dass er noch drin ist und nicht, dass das Yaw-Moment rausgeflogen ist. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Drehst eine niedrigere Höhe ein, egal was, Level Change und lässt den Flieger für dich arbeiten. So, das ist erstmal das Wichtigste. Das sind normalerweise nicht genau die Abfolgen, wenn du eine Rapid Decompression hast. Aber dadurch, dass du jetzt eine Rapid Decompression mit einem Triebwerksausfall hast, musst du die Sequenz etwas ändern.
Ja.
Normalerweise würde es ein bisschen anders ablaufen. Aber jetzt würde der Flieger ja fast in den Stall gehen. Deswegen musst du jetzt natürlich erstmal schauen, dass du A, dein Überleben sicherst und jetzt B, wieder aviatest, wie man es ja vorhin schon an navigate, communicate und alles voller Kates. und jetzt kannst du weitermachen. Jetzt hast du dich gerettet, der Flieger sinkt nach unten und jetzt würde ich trotzdem, bevor ich das Triebwerk anfasse, was die Severe Damage hatte, kurz sagen, Kollege, schick mal bitte schnell ein Mayday ab und sag descending 10.000 feet, stand by. So, damit, wenn Traffic unter dir ist, der erstmal weggeschickt wird. So, und jetzt kannst du die Memory Items für Engine Severe Damage or Separation machen und das dauert ja wieder nur 10 Sekunden.
Ja.
Und dann, wenn das fertig ist, ready, super, Triebwerk ist secure, dann gehst du nicht in die Engine Severe Damage Checklist, dann machst du die Memory Items für Cabin Altitude Warnung. Ja? Und das ist in Sequenz, die ist anders, als wie es gelehrt wird, aber nur, weil hier 2 Fehler aufeinander kommen. Und da sind wir bei dem Punkt, dass du, das kannst du, das hat auch nichts mit Briefings zu tun, sondern das ist halt was, da musst du einfach strategisch überleben, ja, Punkt.
Ja.
Ja. Ja, genau. Und deswegen musst du da die Sequenz etwas ändern.
Spannend.
Ja. Echt. Wenn sowas passiert, ja, da, wie gesagt, die normalen Memory-Items für die Cabin-Altitude-Warnung sind halt normalerweise in ganz kleinen Zacken anders. Du sicherst dein Überleben, ja, aber, das heißt, du setzt die Maske auf, aber dann schaust du erstmal, kann ich den Druck in der Kabine wieder herstellen?
Ja.
Was ist denn passiert? Das geht dann jetzt
nicht. Könntest in dem du die APU kannst du nicht anmachen, weil du zu hoch bist, wahrscheinlich.
Die würde dir nichts bringen für Luft. Und wenn du eine Rapid Decompression hast, dann bringt dir auch eine APU nichts. Dann ist irgendwo ein Loch im Triebwerk, weil irgendwas kaputt gegangen ist, weil ein Triebwerk ausgefallen ist und was einen Rumpf zerstört hat. Das weißt du nicht, ne?
Ja, stimmt, es gab vor, weiß ich, in den 80er Jahren, ja, wo das Brandshot hinten mal weggeplatzt ist, glaube ich, ne? Also dieser Druckshot. Dieses ganz hinten.
Der Aft Bulkhead, ja, da war was, aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen.
Da kam irgendwie das halbe Leitwerk dann noch, ist hinterher geflogen quasi.
Ja, dann war auch irgendwas, vorbei, ja.
Das war auch krass. Ja. Also gut, das passiert zum Glück sehr selten.
Ja, zum Glück. Aber wie gesagt, wenn du die normale Cabin Altitude Warnung hast, machst du das gleiche erstmal, dass du dein Überleben sicherst, die Masken aufsetzt, Kommunikation herstellst und dann schaust du, kannst du den Druck wiederherstellen bei der 737 mit dem Outflow Valve und wenn es dann immer noch uncontrollable ist. Passagier Signs an,
ja.
Oxygen Switch to on. Damit stellst du sicher, dass auch wirklich hinten die Masken rausgehen. Die gehen aber normalerweise automatisch raus. Und dann machst du erstmal die Emergency Descent Items und dann gehst du in die Checkliste rein. Wenn wir in den Emergency Descent reingehen, bevor wir in die Checkliste gehen, drehen sich tatsächlich bei die Rollen von Pilot Flying und Pilot Monitoring um, wenn vorher der FO geflogen ist. In Emergency Descent ist immer der Kapitän Pilot Flying.
Ja.
Und der sagt, dass wir einen Emergency Descent machen übers PA-System. Der steuert den Flieger, macht Level Change, macht Heading Select. Früher hat man da 45 Grad weggedreht, das macht man jetzt nicht mehr. Macht die Thrust Lever auf Idle. Speedbreak raus, maximale Geschwindigkeit, es sei denn, irgendwie strukturelle Integrität ist nicht gut. Und das war's, ja. Und der Co-Pilot macht so das andere Zeug, der setzt sich Start-Switches auf Continuous, der schaltet die Lampen an, der macht einen Mayday-Call, der monitort TCAS, der beobachtet, dass alles richtig gemacht wurde, ja.
Ja.
So, das wäre die normale Abfolge. Aber das kannst du natürlich nicht machen, wenn wir den Fall haben mit dem Triebwerks, mit der Severe Damage, ne? Dann musst du natürlich schauen, dass du die Sequenz umdrehst, wie wir es vor uns gesagt hatten.
Ja, jetzt geht unser Flieger wieder, würde ich mal sagen.
Sonst das ist ja wie im Sim hier.
Wird es, glaube ich, blöd, weil jetzt sind wir im Final Approach angekommen.
Mhm.
Und jetzt haben wir einen Bird Strike.
Mhm.
Wie reagierst du da drauf als erstes? Oder ihr zu zweit?
Oh, der war drüber.
Geil.
Ja. Ja. Häufig ist es so, also die Vögel, die wollen ja auch leben, ne? Mhm. Und die steigen immer nach oben weg.
Ach, krass.
Mhm. Und die Chance, dass der nach oben weg war, wenn du jetzt nichts gehört hast, ist relativ hoch.
Mhm.
Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass du ihn trotzdem erwischt hast. Es gibt ganz viele verschiedene Fälle von Bird Strikes und Final Approach. Der erste ist, du siehst den, aber der geht halt drüber weg. Ich meine, du bist ja eh im Sinkflug. Ja, der Vogel, der sinkt ja nicht mit 750 Fuß pro Minute mit. Der hat kein ILS drin und macht jetzt einen Anflug in Madrid auf die 3-6 da. sondern der ist wahrscheinlich auf Mäusejagd oder will sich paaren. Ja, aber da sind wir zu groß für.
Mit der Boeing. Das,
okay. Mit der, genau. Und das heißt, die Chance ist erstmal hoch, dass er drüber weg ist, aber du kannst nicht ausschließen. Das heißt, hast du Unusual Engine Indications? Riecht's im Cockpit plötzlich wie vom Globus Baumarkt am Samstagvormittag nach gedünstetem Hähnchen?
Stinkt das wirklich so, ja?
Ja, ja. Wenn du ein Triebwerk, wenn du einen Vogel in die Core-Section, und das sind wir bei Fall 2, wenn du einen Vogel in das Triebwerk einsaugst und durch die Hot Section geht, das heißt durch den Teil, wo wirklich verbrannt wird,
ja,
dann riechst du das. In der 737 oder im A320. Ja, bevor wir jetzt hier wieder nur Boeing, da riechst du auch die verbrannten Hühnchen. Und auch beim Airbus so.
Ja, gegrillt.
Beim Dreamliner wäre es nicht so, weil die ihre Zapfluft nicht über die Triebwerke holt.
Okay.
Aber bei der Boeing wird sie das riechen und beim Airbus auch, beim 320er. Und da kann es natürlich sein, dass du jetzt denkst, oh, so ein Chicken Nugget wäre jetzt schon was, aber du weißt, okay, das Ding hast du jetzt eingesaugt und es ist durchs Triebwerk durch.
Ja.
Aber da muss ja nichts passieren. Riecht halt.
Mhm.
So, Fall 3 wäre, es geht durchs Triebwerk durch, aber durch die Cold Section, durch den Fan-Bereich, das merkst du gar nicht, unter Umständen. Ja. Und jetzt gibt es natürlich noch Fall 4, es geht durchs Triebwerk durch und das Ding schüttelt.
Weil der Vogel drinnen bleibt.
Ja, weil er vielleicht auch einfach so einen Fan verbogen hat, so ein Fanblade. Ach so. Ne?
Ja.
Ja. Klar. Und der Vogel bleibt da nicht drin, der baut kein Nest. Und
ja, gut, okay.
Und das kann sein. Jetzt kann es aber auch sein, und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, das Triebwerk verliert Leistung.
Ja.
Retardierendes Moment, Stille. Ja, was hast du für Möglichkeiten? Ja, was hast du für Möglichkeiten, wenn das passiert? Triebwerk verliert Leistung.
Kannst du erst mal gucken, ob das zu sehr schüttelt, ob du es laufen lassen kannst, würde ich sagen.
Nee.
Nee.
Hast du noch genug Leistung für den Anflug? Reicht's aus?
Ah, okay. Ja.
Hast du Flaps 40, gehst du vielleicht auf Flaps 30 zurück.
Mhm.
Oder du gehst sogar auf Flaps 15 zurück und fliegst die White Buck Speed. Da hast du viel weniger Drag.
Ja.
Und gibst auf dem zweiten Triebwerk mehr Leistung. Reicht die Leistung nicht aus, kannst auch durchstarten.
Ja. Na gut, aber wenn die Leistung nicht ausreicht und du durchstarten willst, musst du ja auch das Gelände und alles, also, nee, oder?
Go-Around sind ja immer Single-Engine kalkuliert, dass du Single-Engine-Performance hast.
Ach so, das geht immer.
Ja, genau. Jetzt sind wir aber beim nächsten. Jetzt fallen beide aus.
Dann ist die Entscheidung weiterfliegen nicht
eigentlich schon gesetzt. Ja, im Go-Around, man munkelt auch schon, dass Leute im Segelflieger einen Go-Around gemacht haben. Mit genügend Geschwindigkeit würde das im Segelflieger gehen.
Das geht, ja, ja.
Aber im normalen Flieger, klar, Drag reduzieren, Klappe 30 eventuell. Und das war's, ne? Und natürlich jetzt nicht unbedingt Memory-Items machen für ein Triebwerk, was vielleicht doch noch Leistung liefert, bloß weil es ein Search hat. Ne? Ein Triebwerk mit Kompressor-Stall liefert noch Leistung.
Ja, und liefert das, also das rumst ja immer in Abständen ganz schön. Also ist die Leistung dann also wahrscheinlich auch nicht konstant, oder? Geht die dann hin und her?
Naja, aber das merkst du, ist ja kein Propeller. Ist ja
merkst
nicht,
du
also,
nicht?
Das ist, ja, natürlich merkst du. Ich habe jetzt noch nie so oft einen Kompressor-Stall gehabt, aber es ist jetzt nicht so, also... Dass du plötzlich 20 Kilometer, wie im Auto, dass du plötzlich hier Gasbremse.
Also nee, das meine ich nicht, aber das reicht ja, wenn du ein paar Knoten plötzlich zu schnell bist und wieder zu langsam wirst.
Na und? Da bist du doch lieber zu schnell. Das heißt, du würdest dann so fliegen, dass du eher vielleicht tendenziell ein bisschen zu schnell bist.
Na ja, gut, macht Sinn. Ja.
Ja, als zu langsam. Ja, und das sind so Sachen, die kannst du halt nicht unbedingt briefen.
Mhm.
Aber jetzt das genau. Da müsste man jetzt nochmal in die Flight Crew Training Manuals gehen, um da jetzt genau nochmal das zu erklären, wie es dann wirklich ist. Aber so im Groben, denke ich, kann man das so gut umreißen.
Und die Max wird ja auf dem Gleitpfad mit ohne Klappen schneller.
Auch die NG.
Im Normalfall. Auch die NG. Und das heißt ja eigentlich, sag mal, wenn bei 10 Meilen die Triebwerke, beide Triebwerke ausgehen würden, bräuchtest du sogar mehr Dreck, um sinken zu können.
Ist richtig, ja. Wenn du bei 10 Meilen jetzt aus irgendeinem Grund einen doppelten Triebwerksausfall hast und noch in Clean Configuration bist, hast du überhaupt kein Problem.
Ja.
Egal ob NG oder Max, du sollst halt überlegen, naja, was brauchst du noch zum Landen mit dem doppelten Triebwerksausfall? Wäre es vielleicht gut, die verbleibende Zeit zu nutzen, die APU zu starten, dass du das Fahrwerk noch rausfahren kannst.
Mhm.
Aber die wird schneller.
Und das würdest du aber auch mit dem Notausfahren, geht es ohne Hydraulik, ne? Das fällt ja auch raus.
Ja, klar, aber das dauert natürlich ein bisschen länger. Ne?
Ja.
Da hast du natürlich richtig Arschkarte. Wenn du jetzt mit APU Inop fliegst und dir dann bei 10 Meilen die beiden Triebwerke ausfallen und du startest, kannst die APU nicht starten, das ist natürlich dann blöd, ne? Weil die Manual Gear Extension, wie lange die jetzt genau dauert, das kannst du jetzt auch so nicht sagen. Ne?
Ja.
Da würde ich im Zweifelsfall wahrscheinlich tendieren zu einer Flaps-Up-Landing und das Fahrwerk einen Zacken eher fahren als normal und dann versuchen, die Speed halt abzubauen. Ne? Aber das kannst du jetzt nie genau sagen. Das ist was für ein Simulator.
Ja. Ja. Genau. Muss mal, wenn wir mit unserer Community wann sind wir dort? Im Oktober.
Im Oktober, ja.
Da hinfahren. Habe ich schon auf die Liste geschrieben.
Das ist ja natürlich wirklich gut, ja. Das ist ein spannender Punkt.
Na, ich fand das schon immer spannend, dass eigentlich so ein Chat ziemlich, ziemlich weit und ziemlich gut gleitet.
Ja, die Max, die kriegst du nicht langsam. Also wenn du die Max mit Engine NTIs anfliegst bei 10 Meilen in Clean Configuration, die kriegst du nicht runter. Jetzt hast du natürlich, wenn beide Triebwerke ausfallen, kein Engine NTIs mehr, ne? Weil ich meine, das funktioniert ja noch nicht mehr. Aber trotzdem, die wird schneller auf dem 3-Grad-Gleitpfad. Die wird schneller. Aber du brauchst ja auch Hydraulik. Ich meine, die hat ja Fly-by-Wire für die Spoiler.
Ja.
Wenn du keine Hydraulik hast, kriegst du doch die Spoiler nicht raus dann, ne?
Ach so, na stimmt, ja. Ja, na, ich glaube, da hast du dann sowieso irgendwie noch mehr Faktoren, dass du dann, also auch der Stress alleine, dass du ja dann mehr schneller Fehler machst, oder?
Ja, aber da haben wir wieder diese Resilienz. Wir haben Survival-Training alle 6 Monate. Da ist bei uns in Europa und gerade auch bei unserer Airline mit so vielen Flugzeugen das Training wirklich gut.
Ja, aber wenn jetzt beide Triebwerke ausfallen würden, ich glaube, das wäre schon in 10 Meilen.
Ja.
Das ist bestimmt nicht, also ich glaube schon.
Meine erste ja klar, aber trotzdem, das haben wir doch auch geübt. Meine erste Reaktion ist APU starten. Das Mode-Control-Panel, den Autopiloten auf die Höhe vom Flugplatz setzen und schauen, wo die Banane hinkommt.
Ja.
Und dann stelle ich die Banane dorthin, wäre ich schneller, brauche ich mehr Dreck, wäre ich langsamer, ist nicht so gut.
Mhm. Ja gut, stimmt. Ja.
So, das als Erste.
Ja, na gehen tut das, ja.
Ja, du musst halt einfach ruhig bleiben.
Dann sind wir jetzt im nächsten Flieger. Der funktioniert wieder einigermaßen. Sind wir gestartet. Und das Triebwerk geht kaputt nach dem Start, wo wir gerade nach links fliegen und die Engine Outsit, die geht nach rechts.
Das ist, finde ich, eine super geile Frage, weil wir briefen die Engine Outsit, wir briefen die SID und wir briefen, was wir machen, wenn wir in V1-Cut haben, wie wir das fliegen. Aber was wir nie briefen, ist natürlich, wenn wir eine Special Engine Outsit haben, also die meistens wegen Terrain ist, aber das Triebwerk ausfällt nach dem ersten Turn. Und wenn die natürlich gerade 180 Grad in die andere Richtung gehen und die Frage ist eigentlich relativ einfach beantwortet, dann fliegst du die normale SID weiter. Da kannst du nicht mehr umdrehen. Da fliegst du die normale SID weiter. Wenn es so wäre, dass nach dem ersten Turn das Terrain noch kritisch ist, dann wäre die Engine Outsit anders konstruiert gewesen.
Ja, und wegtrinken geht ja wahrscheinlich eh nicht. Sag mal, wenn da Berge sind und du versuchst, die andere Route quasi zu erreichen, hängst du im nächsten...
Das kannst du nicht machen. In dem Moment, wenn die 180 Grad versetzt sind, das wirst du aber selten haben, diesen Fall. Aber trotzdem, wenn der Engine-Fehler passiert, wo der Turn schon gestartet ist in Richtung normale SID, dann folgst du der normalen SID.
Mhm.
Und da können wir eigentlich auch sagen, dass wir hier eigentlich vielleicht ein klein bisschen vom Thema abgewichen sind.
Dann passen wir das einfach an.
Aber wir haben trotzdem, denke ich, grundsätzlich über unausgesprochene Themen in dem Briefing geredet oder in dem Briefing, das eigentlich nicht stattgefunden hat, was man eigentlich nur durch Resilienz und Erfahrung kompensieren kann.
Ja.
Und da sind wir bei dem Punkt, den ich schon ganz oft gesagt habe, den du schon ganz oft bestätigt hast, dass in der Luftfahrt die Erfahrung unheimlich wichtig ist, weil du nicht alles briefen können wirst, dass die Resilienz wichtig ist und natürlich auch die Aufmerksamkeit. Und nicht, dass es wird schon nichts passieren, Mentalität irgendwie aufkommt. Dass du einfach weißt, okay, irgendwas passiert, du bist vorbereitet. Du hast jahrelang dich darauf vorbereitet, das überstehst du jetzt auch.
Ja.
Es sind aktuell einige Ereignisse in der Luftfahrt gewesen, die leider zu gehäuft aufgetreten sind, meiner Meinung nach. Aber wenn man jedes einzeln für sich betrachtet, glaube ich, dass viele davon mit mehr Resilienz hätten verhindert werden können.
Das kann sein. Ja. Also gefühlt finde ich auch, sind es in der letzten Zeit mehr Vorfälle.
Ja, das weißt du, kannst du nie verhindern, dass bei einer Alaska Airlines eine Tür rausfliegt. Ne? Da musst du bei Spirit nachfragen. Das sind ja, glaube ich, die Rumpfhersteller, die an Boeing liefern. Wenn ich daran denke, dass bei einem Volkswagen hier in Deutschland jede Schraube, die fest mit einem Drehmoment angezogen wird, irgendwo dokumentiert ist. Ne?
Ja.
Das ist... Ja, gut, das Thema lassen wir jetzt vielleicht.
Nee,
ja.
Das wird heute nicht mehr, nee. Dann würde ich mal sagen, machen wir den Sack zu, oder? Für heute. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen guten Morgen, Mittag und Nachmittag und Abend und eine gute Weiterfahrt, falls ihr den Podcast im Auto hört.
Mhm.
Und wir hören uns demnächst wieder hier bei uns.
Genau, bei Meisterwarnung.
Die Cockpit-Chroniken.
Ja, das finde ich viel schöner, wir müssen das umändern.
Ja, man kann es auch besser sprechen, sonst habe ich mir immer die Zunge verdrängt.
Vor allem nach 4 Bier.
Saft gab's heute. Tschüss.
Tschüss.